Eigentlich dürfte es uns gar nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Universum mit einer Sonne entsteht, die im richtigen Abstand von einem Planeten umkreist wird, auf dem sich Leben bildet, aus denen allen Widrigkeiten zum Trotz eines Tages der Homo sapiens wird, also diese Wahrscheinlichkeit ist so verschwindend gering, dass wir sie im Grunde genommen getrost vernachlässigen dürfen. Und trotzdem sind wir hier. Dies ist die Geschichte, warum es uns überhaupt gibt. Die entscheidende Rolle bei der Suche nach dem lebensfreundlichen Abstand zwischen einem Planeten und seinem Stern spielt ein Molekül, das so simpel wie rätselhaft ist. Vermutlich ist Wasser die einzige chemische Verbindung, deren Formel selbst bekennende Wissenschaftsabstinenzler auswendig kennen, H2O. Dennoch stecken in den drei Atomen besondere Eigenschaften, ohne die Leben, wie wir es kennen, nicht möglich wäre. Da ist zum einen die Besonderheit, dass Wasser flüssig ist. Betrachten wir nur seine Masse, dann müsste es unter irdischen Bedingungen eigentlich auf der Stelle verdampfen, wie der schwerere Schwefelwasserstoff, H2S, dem wir den Geruch von faulen Eiern verdanken. Doch im Gegensatz zur schwefligen Variante knüpft das Wasser zwischen seinen Molekülen unzählige schwache Wasserstoffbrückenbindungen, die insgesamt für einen stabilen Zusammenhalt sorgen, der so beständig ist, dass er Meere erschafft, auf denen Ozeandampfer schwimmen können, und so locker, dass sich Wasser ohne Schwierigkeiten sogar durch die mikrometerfeinen Kapillaren des Blutkreislaufs pressen lässt. Gleichzeitig sind die Bindungen zwischen den Wassermolekülen keineswegs unerschütterlich fest, sondern lösen sich von selbst ständig auf und bilden sich neu. Stoßen sie dabei auf einen geeigneten Stoff, lagern sich die Wassermoleküle auch gerne um den Fremdling an und bringen ihn so in Lösung. Eingebettet in den Wasserkörper wird die Substanz mobil, wie sie es an der trockenen Luft niemals sein könnte. Sie diffundiert in alle drei Raumrichtungen umher und trifft auf andere Stoffe, mit denen sie je nach Sympathiegrad chemische Aufbaureaktionen eingeht oder in heftigen Zersetzungskämpfen Energie freisetzt, die ihrerseits andere Reaktionen antreiben. Kurz gesagt, Wasser bringt chemischen Schwung in das Stoffangebot eines Planeten. Mit viel Glück ermöglicht es der Chemie sogar den Sprung zum Leben. Es löst dessen Biomoleküle und macht sie beweglich. Es sortiert Substanzen nach ihren Eigenschaften und faltet Proteine, es pumpt Zellen auf und sorgt für den Austausch mit der Umgebung und es spielt in biochemischen Reaktionen den Joker, der eingesetzt werden kann, wenn es an einem anderen passenden Molekül fehlt. Wasser ist schlichtweg überall im Leben. Aber nicht nur dort. Wir finden Wasser praktisch im gesamten Universum. Die Ringe des Saturns bestehen ebenso aus Wassereis wie viele Kometen. Einige Jupitermonde wie Europa, Ganymed und Callisto sowie viele Monde von Saturn, Uranus und Neptun sind mit Eis bedeckt. Auch unser eigener Mond hat in seinem Krater in den Polregionen tonnenweise Wasser gespeichert. Und sogar der sonnennächste Planet Merkur besitzt geheime Vorräte in den Tiefen seiner Krater, in die sich niemals ein Sonnenstrahl verirrt. Außerhalb des Sonnensystems haben Astronomen das typische Infrarotspektrum von Wasser in den Gaswolken des Orionnebels gefunden, wo neben neun Sternen tagtäglich die 60-fache Wassermenge aller Weltmeere gebildet wird. Es entsteht an der Oberfläche von Staubkörnchen aus dem Sauerstoff und Wasserstoff der Wolke und ist damit eins der frühesten Moleküle in einem jungen Planetensystem und des Universums. Im Jahr 2011 entdeckten zwei Wissenschaftlerteams der NASA ein riesiges Wasservorkommen in 12 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Am Rande des sichtbaren Universums umgibt 140 Billionen Mal so viel Wasser, wie es auf der Erde gibt, ein gigantisches schwarzes Loch, das 20 Milliarden Sonnenmassen in sich vereint. Da das Licht dieses Quasar genannten Objekts bis zur Erde 12 Milliarden Jahre gebraucht hat, sehen wir heute den Zustand, wie er vor 12 Milliarden Jahren herrschte, als das Weltall erst 13% seines heutigen Alters erreicht hatte. Wasser ist also nicht nur überall, es war auch schon so gut wie immer da. Aber nicht jede Form von Wasser ist dem Leben recht. In den Tiefen des Weltalls ist das Wasser meistens so fein verteilt, dass seine Moleküle als isolierte Singles ohne Kontakt zu Artgenossen durch den Raum treiben. Oder es bildet bei den eisigen Temperaturen Eiskristalle, die winzig sein können, wie in den Saturnring, bis hin zu den kilometergroßen, schmutzigen Schneebällen der Kometen und den Monden der äußeren Planeten. Seine vielfältige Funktion als Lebenselixier kann es aber nur vollbringen, wenn es in flüssiger Form vorliegt. Die einzige Energiequelle zum Auftauen des kosmischen Eises sind Sterne. Flüssiges Wasser sollte es deshalb auf Planeten geben, die so dicht um einen Stern kreisen, dass ihre Oberflächentemperatur über 0 Grad Celsius liegt, aber gleichzeitig so weit von ihm entfernt sind, dass es nicht heißer als 100 Grad Celsius wird und das Wasser komplett verdampft. Das schmale Band von passenden Umlaufbahnen, in dem diese Bedingungen erfüllt sind, nennen Wissenschaftler die habitable Zone. Im Prinzip müsste sich relativ einfach berechnen lassen, in welchem Bereich um einen Stern sich die habitable Zone erstreckt. Je größer die Leuchtkraft des Sterns ist, umso weiter außen liegt sie, während leuchtschwache Sterne nur in großer Nähe ausreichend Wärme liefern. Das Dumme ist nur, mit diesem simplen Ansatz lautet das Ergebnis, dass die Erde nicht bewohnbar sein kann, weil alles Wasser auf ihr wie im ewigen Schatten der Mondkrater zu lebensfeindlichem Eis erstarrt wäre. Ein Resultat, das von jedem Blick auf den trüben Regen vor dem Fenster mühelos widerlegt wird. Offensichtlich sind noch mehr Faktoren als die Leuchtkraft des Sterns und die Umlaufbahn an der Positionierung der habitablen Zone beteiligt. Beispielsweise kommt es darauf an, welchen Anteil des einfallenden Lichts ein Planet einfach zurück ins Weltall reflektiert und wie viel davon er absorbiert und in Wärme umwandelt, was Astronomen als seine Albedo bezeichnen. Die hängt unter anderem davon ab, ob der Planet eine Atmosphäre hat, woraus sich diese zusammensetzt, wie stark der Treibhauseffekt ist und welcher Anteil des Himmels mit Wolken bedeckt ist. Auch die Wärmeenergie aus dem Inneren des Planeten, deren Ursprung der Zerfall radioaktiver Elemente im Kern ist, trägt ihren Teil bei. Und schließlich bieten selbst die Sterne keine ständig konstante Energieversorgung, sondern steigern ihre Leuchtkraft mit zunehmendem Alter langsam, wodurch sich die habitable Zone nach außen verschiebt. Die Aufgabe ist also durchaus komplex. Kein Wunder, dass die Werte der Wissenschaftler schwanken zwischen großzügigen Bändern, die vom 0,725-fachen bis zum Dreifachen des mittleren Erdabstands reichen, und extrem engen Grenzen, die schon bei Abweichung von weniger als 5% vom Radius der Erdbahn den Weltuntergang garantieren. Immerhin sind sich alle Astrobiologen in einer Sache einig. Die Erde liegt dank ihrer Atmosphäre mit einem mittleren Abstand von einer astronomischen Einheit oder rund 150 Millionen Kilometern mitten in der habitablen Zone um die Sonne. Glück gehabt. Mehr dazu finden Sie in dem Buch Glück gehabt, 12 Gründe, warum es uns überhaupt gibt, von Olaf Fritschi, erschienen bei Springer Spektrum.